Deutschlandfunk. Das Feature.
Was für ein surreales Bild. Ein Toter auf der Toilette, mit der eigenen Zunge als Krawatte, ohne Augen, ohne Hände, und die Unterarme lagen mit den Stümpfen aneinander. Die abgetrennten Hände steckten in einer Schüssel, und zwar so, dass die beiden Zeigefinger in die Höhe wiesen. Die Schüssel klemmte zwischen den Oberschenkeln. Das rote Plastik des Gefäßes schien das einzig Reale im ganzen Raum zu sein. Kowalski wunderte sich wahrscheinlich, dass diese Krawattenmode jetzt bei uns angekommen ist. Bisher war die Nummer vor allem in Kolumbien bekannt. So werden dort Verräter bestraft.
Wir sind Birknerstraße. Genau hier wohnt der Kommissar Kowalski, der Protagonist. Der Kommissar, der sich zu Hause in Berlin fühlt, obwohl er in Polen geboren wurde und als ganz kleiner Junge hierher kam mit seiner Mutter. Und ja, warum habe ich mich für die Birknerstraße entschieden? Warum passiert so viel in der Birknerstraße und warum komme ich sowohl in meinem ersten Buch wie in meinem zweiten und in dem dritten Buch immer auf die Birknerstraße zurück? Hier hat mein Vater gewohnt, hier hat mein Bruder gewohnt, hier wohnen viele von meinen Freunden oder haben hier gewohnt. Und das ist so eine ganz, ganz spezielle Ecke, finde ich.
Deutsch-Polnisch-Europäisch. Die Identitäten der Magdalena Paris. Ein Feature von Małgorzata Żerwe.
Also ich heiße Magdalena Paris, lebe seit 35 Jahren in Berlin, bin in Danzig, in Gdańsk geboren. Ich habe bis zu meinem 12. Lebensjahr in Gdańsk und in Stettin gewohnt und bin dann mit meinem Bruder nachgekommen zu meinen Eltern, die schon ein Jahr in Berlin-West damals in den 80ern gewohnt haben. Damals habe ich nur eins wahrgenommen. Ich will nicht nach West-Berlin fahren. Ich will bei meinen Freunden bleiben, bei meiner Oma. Und ich will einfach mein polnisches, graues und schönes Leben in Polen leben.
Chciałam wcześniej przyjechać, bo chciałam cię odebrać stąd i pojechać z tobą na tą ulicę.
Natürlich hat mich der Westen geprägt und das siehst du immer noch, egal was die Menschen sagen, auch ob das jetzt politisch korrekt ist oder nicht, ist mir egal, es ist einfach so, dass zwischen uns schon immer doch noch eine kleine Mauer steht, ja, aber dieser Platz, Kommode, Hedwig-Kathedrale und jetzt heute Hotel Roma und auch Humboldt-Universität, das waren für mich damals, schon Anfang der 90er, die Plätze in der Stadt, die überhaupt nicht unterteilt werden konnten, in den Westen oder in den Osten. Das war einfach nur Berlin.
Mein Name ist Lothar Quinckenstein, ich bin Literaturwissenschaftler, Schriftsteller und Übersetzer aus dem Polnischen. Und der Freiraum Verlag, der den Magier jetzt auf Deutsch auch herausgebracht hat, hatte mich angesprochen.
Der Magier. Berlin-Neukölln 2011. Als Kommissar Kowalski die grausam zugerichtete Leiche in dem Abbruchhaus sieht, ist ihm klar, dass dieser Fall schwer zu lösen sein wird. Einflussreiche Politiker versuchen, seine Ermittlungen zu verhindern. Er gerät in ein Labyrinth nicht vergangener Vergangenheit und entdeckt eine konzertierte Geheimdienstaktion, die in Bulgarien für das Verschwinden von Oppositionellen sorgte.
Das ist in erster Linie ein Krimi, ist auch ein Politthriller, glaube ich, das darf man so nennen. Es ist aber auch an vielen Stellen sehr persönliches Buch, so habe ich das gelesen.
Die Fernsehjournalistin Dagmara Bosch ahnt, dass der Neuköllner Fall im Zusammenhang mit dem Tod ihres Vaters steht. Der Solidarność-Aktivist Piotr Buszewski war 1980 während eines Bulgarien-Urlaubs ums Leben gekommen. Gemeinsam mit Kowalski sucht Dagmara Gewissheit.
Es gibt Rückblenden dieser Figur Dagmara, die als Jugendliche, Teenagerin nach West-Berlin gekommen ist und die immer wieder von Erinnerungen auch ja geradezu heimgesucht wird, die sich anfangs sehr unwohl gefühlt hat, auch in West-Berlin, und die Sehnsucht hatte nach Wrocław, wo sie herkommt.
Dagmara musste an die 80er Jahre denken, an ihre ersten Versuche, irgendwie in Westdeutschland heimisch zu werden. Sie musste daran denken, wie sie einmal in der Schule Kopernikus als Polen verteidigt hatte. Und der Lehrer führte sie dann mit genüsslichem Sarkasmus vor, stichelte von wegen der Schlacht bei Grunwald. Wann war das noch gleich gewesen? 1400 Piependeckel. Aber für die Polen natürlich eine der wichtigsten Schlachten überhaupt. Ja, eine Schlacht von welthistorischer Bedeutung. Das alles brodelte wieder in ihr hoch, durchfuhr sie mit jähem Schmerz.
Ich bin immer in die Uni natürlich nicht durch diesen Haupteingang rein, da wo diese zwei Denkmale von Alexander Humboldt und so weiter stehen, sondern ich bin immer, wie fast alle Studenten, von hinten. Also wir sind hier Friedrichstraße ausgestiegen und wir sind hier von hinten rein in die Uni, in die Säle, also in die Vorlesungen, in die Seminare. Hier gibt es immer so ein Echo. Gott, ich bin schon so lange nicht mehr hier gewesen.
Ich habe an der Uni Erziehungswissenschaften, Archäologie und Polonistik studiert. Aber ich habe Polonistik auf Deutsch studiert. Und wenn ich jetzt auf Polnisch eine Doktorarbeit schreiben müsste, wäre das ein Horror für mich, weil diese wissenschaftliche Arbeit, diese ganze Schularbeit, Hausaufgaben, Hausarbeiten, Referate, ich habe sowas nie auf Polnisch gemacht. Wenn ich aber ein Buch schreibe, wie damals der Tunnel, was kein Buch werden sollte, sondern eine Erzählung über meine deutschen Lehrer, die mich sehr stark geprägt haben und auch verändert haben. Ich habe das einfach so geschrieben und es war einfach nur viel Glück, dass sich sofort ein Verlag dafür gefunden hat und interessiert hat in Polen. Hätte ich damals diese Erzählung auf Deutsch geschrieben, und es würde sich ein deutscher Verlag so schnell finden, wäre ich heute keine Autorin, die auf Polnisch schreibt. Und jetzt, wenn ich meine Bücher schreibe, ist es oft so, wenn ich die Architektur beschreibe, wenn ich die Geschichte beschreibe, ist es oft so, oder mir ein Wort fehlt, dass ich schnell dazwischen ein deutsches Wort schreibe und erst zum Schluss, wenn das Buch beendet ist, das nochmal überarbeite. Und dann kriege ich jetzt die erste Information von meinen Redakteuren und sie sagen, sag mal, was ist Penner? Was für ein Penner? Gibt es dieses Wort auf Polnisch nicht? Gibt es nicht Penner? Das ist doch dieser Penner, das müsst ihr doch kennen. Sie sagen, was? Es gibt auf Polnisch keinen Penner. Ich habe in dem Buch sowas beschrieben wie ein König, natürlich mit Zepter. Und Zepter heißen auch gewisse Töpfe in Polen. Und sie meinten, sag mal, warum sitzt der König mit einem Topf? Es gibt kein Zepter auf Polnisch. Was hast du dir da schon wieder gedacht? Oder es gibt so manchmal Verben, die mir irgendwie so polnisch vorkommen und es stellt sich heraus, die sind überhaupt nicht polnisch, die sind durch und durch germanisch und deutsch, aber ich schreibe sie dann mit polnischen Endungen.
Im Gegensatz zu ihrer Mutter, die auf Deutsch halbwegs zurechtkam, verstand Dagmara damals noch kein einziges Wort. Und sie wollte auch nichts verstehen. Nicht mein Zirkus, nicht meine Affen. Ein guter Spruch. Sie hatte ihn von ihrer Freundin Bożena gehört und von Wrocław mit nach Berlin gebracht. Wie ein Mantra wiederholte sie ihn ein halbes Jahr lang. Jeden Morgen, jeden Abend. Bis zum geht nicht mehr.
Und so, was die Emotion anbetrifft, Gefühle und alles, was man so, was die Familie anbetrifft, das war immer, das assoziiere ich immer mit der polnischen Sprache. Aber meine Tagebücher sind teilweise auf Deutsch geschrieben, wenn ich zum Beispiel in Polen war später und meine Oma besucht habe und nicht wollte, dass sie versteht, was ich so mache in meiner Freizeit, habe ich meine Tagebücher immer in Polen auf Deutsch geschrieben. Und hier, damit meine Mutter oft etwas nicht versteht und vielleicht nicht in die Tagebücher reinguckt, habe ich die auch auf Deutsch geschrieben. Du hast selbst gesagt, wir unterhalten uns ja auf Polnisch und auf Deutsch. Wenn ich Deutsch spreche, spreche ich unheimlich schnell. Ich achte nicht darauf, was und wie, sondern tratatatatata. Und ich glaube, du hast recht. Wenn ich auf Polnisch spreche, mache ich mehr Pausen, ich überlege mehr, ich denke nach. Wir sind jetzt am Gendarmenmarkt. Das ist jetzt ein Platz, wo sich praktisch in dem Buch Magier alles abspielt. Das ist jetzt ja Ecke Markgrafenstraße und die französische Straße. Wir biegen jetzt ab. Und es ist so, dass ich mir hier an diesem Platz ein paar Sachen ausgedacht habe, die es natürlich nicht in Wirklichkeit gibt. Und zwar gegenüber vor dem Theater ist ein Gebäude und in diesem Gebäude soll es eine Etage geben, wo der Hauptprotagonist meines Buches lebt. Er heißt Schlangenberger.
Er ging hinaus auf die Dachterrasse, sah in den Himmel, auf den Fernsehturm, auf die erleuchtete und vollbesetzte Terrasse des Hotel de Rome, um schließlich den Blick sinken zu lassen. Auf den weiten, mehr als 3 Hektar großen quadratischen Platz. In dessen Mitte stand das Konzerthaus, auf der Südseite der Deutsche Dom, auf der Nordseite der Französische Dom. Die einen waren der Ansicht, der Gendarmenmarkt habe die Piazza del Popolo in Rom als Vorbild, andere verwiesen auf das Old Royal Naval College in Greenwich. Was für Schwachköpfe, dachte Christian Schlangenberger. Als ob die großen preußischen Architekten irgendwelche Vorbilder gebraucht hätten. Die Preußen waren die Vorbilder für alles. An Preußen haben sich die anderen orientiert. Und zwar in jeder Hinsicht. Niemals umgekehrt. Niemals.
Ich glaube, weißt du, am Anfang, wo du erzählt hast, lass uns durch die Stadt gehen und über deine Bücher, über die wichtigsten Plätze zu erzählen, dachte ich, oh Gott, ich hasse das. Ich möchte nicht die Stadt einfach so sehen, mich irgendwo hinsetzen und über die Plätze etwas zu erzählen. Und jetzt, wo wir hier sind, merke ich, das ist nicht eine Erzählung, wo wir einfach irgendwo stehen bleiben, sondern das ist so, das ist die Dynamik. Das ist so ein bisschen, weißt du, das, was wir jetzt machen, das ist so ein bisschen wie ich. Hier an der Ecke hat ein Protagonist aus meinem Buch ein sehr gutes Frühstück gegessen. Da hat er einen tollen Wein getrunken. In meinen Büchern gibt es immer solche Geräusche. Weißt du, wenn es ist so weit, wenn ich einen Polizeiwagen auf der Straße sehe, was unheimlich schnell fährt, ich könnte einfach hinterher rennen, weil ich denke, ey, da spielt sich was ab. Bestimmt mein Kommissar hat was hier zu tun. Steig mal jetzt ein und schaue, wohin mein Czapiecki oder Kowalski gerade hinfährt.
Viele der Figuren haben einen solchen Bezug zu Polen, auch Kommissar Kowalski. Und die beiden kommen sich ja dann auch sehr nahe, Dagmara und Kowalski. Und das war für mich etwas, was auch bei dieser Übersetzung wirklich einen großen Reiz ausgemacht hat, dass das ein Buch ist, im Grunde auch über, könnte man sagen, über polnische Biografien, die sich mit der Stadt Berlin verweben, mit der Geschichte Berlins.
Ja, Berlin ist meine Stadt, dachte Kowalski. Und er lebte in Eintracht mit ihr, im Gegensatz zu seiner Mutter, die ständig Sehnsucht nach Gdansk gehabt hatte. Selbst jetzt noch, im Tode, musste sie sich vor Sehnsucht verzehren, denn sie war auf einem Friedhof im Wedding beerdigt worden. »Warum bist du denn hierher gekommen?« hatte die Großmutter immer gefragt. »Für ihn«, erwiderte dann die Mutter, »für ihn!« »Und wann änderst du seinen Namen?« fragte Großvater. Vor- und Familiennamen waren eine wichtige Sache in dieser Familie. Ja, für seine Großeltern und seine Mutter waren sie von allergrößter Wichtigkeit. Wenn auch für jeden aus einem anderen Grund. Ihm selbst, Thomas Kowalski, war es herzlich egal.
Miłosława Bożyszkowska-Szewczyk, Auslandsgermanistin, Literaturwissenschaftlerin, kulturwissenschaftlich orientiert, Universität Danzig. Was ist jetzt auch faszinierend in ihren Texten, da ist diese Figuren, die auch den polnischen Migrationshintergrund haben, wie sie mit ihrer Geschichte umgehen. Man könnte das unter anderem an ihren Namen verfolgen. Ja, jeder Name hat sich zuteil verdeutschen lassen, aber das Slawische bleibt sowieso auf der Oberfläche.
Thank you.
Da hörte der Großvater auf, an die Tür zu donnern. Und der Enkel sang aus vollem Hals, zusammen mit den Dead Kennedys.
California, 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 California.
Die Wiedervereinigung. Deutschland wurde wieder groß und ein Jahr später starb der Großvater. Seltsam eigentlich, dass jemand, der den ersten Kanzler des Deutschen Kaiserreiches so sehr verehrte, die Wiedervereinigung Deutschlands nicht hatte gutheißen wollen. Kowalski hatte das nicht verstanden. So wenig, wie er damals hatte verstehen können, was die Dead Kennedys sangen.
Wir sind jetzt gerade in der Nähe von der Leipziger Straße und eigentlich auch in der Nähe vom Potsdamer Platz, gar nicht weit von hier entfernt. Alles Ecken und Straßen, wo meine Protagonisten, also Dagmara, die Polizisten, alles Personen, die in meinen Büchern vorkommen, laufen hier ständig. Ich habe manchmal so ein Gefühl, sie kommen um die Ecke.
Dagmara, ihre Hauptprotagonistin, die deutsche Journalistin, die polnischsprachig ist. Sie wird zum Objekt von der Hetze, so in den sozialen Medien. Aber für sie ist das immer nur auch so ein Grund, um sich darüber Gedanken zu machen, über diese interkulturellen Unterschiede, Differenzen und immer wieder sie selber die Frage zu stellen, wie sie sich möchte, in diesem Kontext zu positionieren.
Plötzlich kam ihr ihre letzte Reise nach Polen in den Sinn und ein unerwartetes Gefühl von Rührung ergriff sie. Zu verschiedenen Nachrichtensendern war sie eingeladen worden, nachdem in einer Feiertagsausgabe der Gazeta Wyborcza eine umfangreiche Reportage über sie und ihre Arbeit erschienen war. Die Machenschaften der deutschen Politik. Ihr lobt das Fremde und das Eigene kennt ihr nicht. Dagmara Bosch, Szewska. Nach dieser Reportage galt Dagmara in Polen als Entdeckung des Jahres. Diese Entdeckung war 38 Jahre alt und hatte 15 Jahre Berufserfahrung im deutschen Fernsehen. Und trotzdem, vielmehr gerade deshalb, klingelten im Sekretariat die Telefone wie verrückt. Mehrfach trafen in Berlin verschiedene polnische Illustrierte ein, Interviews und Fotos. Dagmara sprach am liebsten über deutsche Politik und über die Rolle der Frauen in der Welt. Mit anderen Worten, in der Politik.
Nie, Amelia, nie.
Ich denke, dass Berlin tatsächlich schon immer eine polnische Stadt war.
Das ist eine sehr, sehr polnische Stadt. Und ich denke, oder was ich mir oft so versuche vorzustellen, vielleicht auch, ja sicher, auch ein bisschen wünschen würde, wäre, um das mal so auszudrücken, eine Polonisierung des Gedächtnisses und der Erinnerung in Berlin.
Also kein fremdes Berlin. Berlin ist das eine polnische Insel oder polnische Enklave außerhalb der polnischen Grenze.
Aber als ich in den 80er Jahren nach Berlin kam, waren die Polen, die hier gelebt haben, ganz andere Polen. Das waren nicht die Polen, die nach Arbeit gesucht haben. Das sind die Polen, die einfach aus politischen Gründen hierher kamen. Und das hat auch einen besonderen Namen inzwischen. Man nennt die in Polen Emigracja Solidarnościowa, also die Emigration der Solidarität. Das sind meistens die Leute gewesen, die der Solidarität angehört haben. Oder es waren auch Menschen, die vielleicht nicht richtig aus politischen Gründen hierher gekommen sind, weil sie verfolgt worden sind, sondern das sind Menschen gewesen, wie damals meine Mutter und mein Stiefvater, die gesagt haben, sie wollen einfach endlich mal denken dürfen. Sie wollen endlich mal etwas auch auf der Straße oder egal wo sie sind, etwas sagen, ohne Angst zu haben, dass sie das nicht sagen können. Sie sind hierher gekommen, weil sie nach Freiheit gesucht haben, nach Freiheit.
Das ist nicht nur ein Roman, der jetzt in so einzelnen Szenen sozusagen gewisse Spitzen einfach abschießt gegen die jetzige Regierung. Es ist ein Roman auch über die 80er Jahre. Es ist ein Roman über die Solidarność. Denn die Person, die hier ums Leben gekommen ist, ermordet wurde, Das ist ein Solidarność-Aktivist der ersten Stunde.
Wo Boschewski ist, gibt es Aufruhr. 70 Betriebe stehen still. Polmozbit, Agromet, Fahrzeugfabriken, Stickstoffbetriebe, die Eisenbahn, städtische Verkehrsbetriebe, nichts geht mehr. Piotr sagt es überall. Jetzt oder nie. Er spricht in Szczecin, in Kraków, in Gdansk, erzählt von den Ereignissen in Lublin. Wenn die Sache sich weiter so dynamisch entwickelt, meint er, kann niemand absehen, wo das noch hinführen wird. Er möchte jetzt mit seiner Familie nach Bulgarien reisen. Er hat es seiner Frau seit langem schon versprochen.
Solidarność ist die Energie, die letztlich dazu geführt hat, dass der Eiserne Vorhang verschwunden ist. Es gibt dieses Stück Mauer von der Danziger Leninwerft auf der Rückseite des Reichstagsgebäudes mit dieser Gedenktafel. Auf der Gedenktafel steht eben zur Erinnerung an diesen Kampf der Solidarność und an den Beitrag Polens für die Wiedervereinigung Deutschlands. Und da erzählt dieser Roman einfach auch ein Stück ganz wichtiger europäischer Geschichte, denn das betraf ja nicht nur diese Spaltung, Teilung betraf nicht nur Deutschland. Nicht nur Deutschland war geteilt, Europa war geteilt. Europa war geteilt und verstümmelt.
Wir sind an der U-Bahn Kochstraße und sind in ein Gebäude rein, oder anders gesagt in einen Innenhof rein. Und jetzt merke ich gerade, dass ich genau so, wie es hier alles aussieht, schon geträumt habe. Und nicht nur einmal, sondern mehrere Male. Und in der Kochstraße war eine Polizeistelle. Und ich musste immer dahin zu dieser Polizeistelle, um meine Aufenthaltserlaubnis zu verlängern. Wie das wahrscheinlich heute auch die Menschen aus Syrien oder aus Afghanistan tun müssen in Deutschland. So ist es mir auch damals in den 80ern ergangen. Und das ist keine schöne Erinnerung. Also anders, jetzt ist das eigentlich egal. Das ist jetzt vor über 35 Jahren gewesen. Aber damals für ein 12-jähriges, junges Mädchen an einer Polizeistelle zu sitzen und zu warten, um zu hören, wie sich derjenige entschieden hat, ob du hier bleiben darfst oder nicht, ist schon ein bisschen erschütternd. Auch wenn ich damals in Deutschland gar nicht sein wollte. Aber ich war nun mal hier in Berlin, ohne das zu wollen und ständig an irgendwelchen Polizeistellen mit der Hoffnung, dass man eine Aufenthaltserlaubnis bekommt und hier mit seinen Eltern bleiben darf. So, und jetzt sind wir hier in einem Innenhof. In einem Horrortraum.
Wenn ich groß bin, gehe ich zur Volksarmee. Wenn ich groß bin, gehe ich zur Volksarmee. Ich baue eine Mauer, rucki zuck, rucki zuck. Ich baue eine Mauer, rucki rucki zuck. Wenn ich groß bin, gehe ich zur Volksarmee. Wenn ich groß bin, gehe ich zur Volksarmee. Ich melde dich der Stasi, etchi weg, etchi weg. Ich melde dich der Stasi, etchi, etchi weg.
So, wir stehen jetzt vor der Stasi-Behörde. Die Straße heißt Karl-Liebknecht-Straße 31/33. Und ich muss sagen, egal wie sich das jetzt anhört, aber es ist wirklich wahr, ich war nie vorher drinne, zumindest nicht bewusst. Es ist auch so, dass in Frankreich viele Rezensenten sogar in ihren Titeln-Stories über mich in der letzten Zeit sowas erwähnt haben. Magdalena Paris entdeckte in der Stasi-Behörde vergessene Protokolle. Oder Magdalena Paris stöbert in den Archiven. Magdalena Paris entdeckt die wahre Wahrheit oder sowas. Und da denke ich, das kann doch nicht wahr sein. Magdalena Paris ist eine Schriftstellerin, eine Autorin, die erfindet und kreiert, die etwas aufschnappt, was sie im Fernsehen hört oder die vielleicht einen Artikel in irgendeine Zeitschrift liest und dieser Artikel interessiert sie nicht mal so sehr, sondern der eine Satz, den sie dort gelesen hat und um diesen Satz herum baut sie die Geschichte. Magdalena Paris ist keine Journalistin und sie stöbert nicht in den Archiven. Der Roman, der Magier, beginnt mit folgenden Sätzen.
Fakten. Im Jahr 2010 wurden in der Stasi-Unterlagenbehörde an die 6 Kilometer Akten vernichtet. 20 Millionen Seiten. Schätzungen gehen davon aus, dass zur Zeit des Eisernen Vorhangs um die 4.500 Personen versuchten, über die Grenzen Bulgariens aus dem Ostblock zu entkommen. Etwa 100 von ihnen verloren ihr Leben.
An die 20 Millionen Seiten A4. Gelöscht. Nicht mehr existent. Unwiderruflich. Der größte Erfolg seines Lebens. Der klügste Schachzug überhaupt. Schach und matt. Keine Akten mehr. Würde auch für solche Rollen des Lebens ein Oscar verliehen, er hätte ihn in allen Kategorien bekommen. Produktion, Drehbuch, Regie und Hauptrolle Christian Schlangenberger.
Das ist ein Politiker, der schon aktiv zu DDR-Zeiten war, sehr aktiv, aber nicht als Politiker, sondern er hat bei Stasi gearbeitet. Und nach der Wende arbeitet er erfolgreich weiter, wird sogar zu Politiker und hat große Hoffnungen und wirklich große Chancen, Kanzler zu werden. Aber natürlich kaum jemand weiß, wie seine Vergangenheit war und wie sie ist, weil er das versteckt. Aber Dagmara Bosch ist, genau wie Kommissar Kowalski, dicht dran, das zu erfahren und dem breiten Publikum bewusst zu machen.
Es ist für mich keine Fiktion. Es ist für mich möglich. Ich habe reale Geschichten erlebt, reale Geschichten persönlich erlebt, die wirklich zeigen, wie grenzüberschreitend gearbeitet wurde.
Also Bertram Nicolai ist Leiter der Abteilung Sicherheitstechnik und arbeitet schon seit 1977 am Fraunhofer Institut. Und er hatte die Idee, ein System zu entwickeln, das zerrissene Stasi-Akten automatisiert virtuell rekonstruieren kann.
Ich wurde vor 2 Jahren auf der Leipziger Buchmesse, wurde ich auf Magdalena aufmerksam. Da habe ich eine Beschreibung ihres Romans gefunden, Der Magier. Dann habe ich Magdalena meine Beschreibung meiner Projekte zugeschickt, auch dieses weltberühmte Stasi-Schnipselprojekt, also unser elektronisches Puzzlesystem für die Stasi-Akten. Und daraus entstand mit Magdalena eine sehr, sehr tiefe Kommunikation, weil sich gezeigt hat, sie versucht über ihre Romane Geschichte zu verbreiten, Geschichte darzustellen, und ich versuche das mit Hilfe von Hightech, mit Hochtechnologie.
Christian feierte also den Triumph seines Lebens und machte seinerseits ein Vermögen. Die aussortierten Akten reichte er nämlich an wohlhabende und einflussreiche Leute weiter, beziehungsweise, um es mit den Worten derjenigen zu sagen, denen an den Akten gelegen war, er gab die jeweiligen Informationen zurück. Unter den Beschenkten waren Staatsanwälte, Beamte, Politiker, sowohl der Regierungspartei als auch der Opposition, Richter und Geschäftsleute.
Fast jede Geheimpolizei, die zerschlagen wird, versucht, seine Akten zu zerstören. In der DDR war der Ablauf ja so, man hat es zerstört, aber weil die Geheimdienstzentralen der Stasi wurden von der Bevölkerung umlagert. Und dann war es ja nicht mehr möglich, diese Papiere rauszubringen, um die komplett zu vernichten. Und weil man nicht die richtigen Schreddergeräte hatte, konnte man nicht viel schreddern. Die Schreddergeräte à la DDR sind verglüht und somit musste die Anweisung gegeben werden, zerstört die Akten von Hand. Ja? Und da ist auch eine ganz witzige Geschichte dabei. Es gibt Akten, die sind nur ziemlich grob zerstört. Also wenn Sie sich eine Schreibmaschinenseite vorstellen, ist diese Schreibmaschinenseite nur in wenige Teile zerrissen. Andere sind in 150 Teile.
Ende der 70er Jahre kam es zu einer ganzen Reihe von Fällen eigentümlichen Verschwindens. Insgesamt 27 Oppositionelle aus der Tschechoslowakei, aus Polen und aus Ungarn wurden mit einem Urlaub nach Bulgarien gelockt. Die Sache lief immer nach demselben Muster ab. An den jeweiligen Arbeitsplätzen bot man den unbequemen Aktivisten einen der damals so begehrten Ferienaufenthalte in Bulgarien an. Zumeist in einem der Urlaubsorte am Schwarzen Meer, seltener in den Bergen. Und dann kam es, wenn die betreffende Person unterwegs war nach Slatnyi Piasatsi, nach Albena oder Mitschurin, zu Verkehrsunfällen. Oder die Person kam bei einem Badeunglück ums Leben. Oder sie verschwand ganz einfach spurlos. Diese Aktionen, die in der DDR, in Bulgarien, in Polen, in der Tschechoslowakei und in Ungarn den Decknamen Magier trugen, gehörten zu den raffiniertesten der damaligen Zeit. Niemand schöpfte Verdacht. Niemand fand eine Spur.
Da kommt noch mal eine zweite Berührung rein zu dem Roman von Magdalena, nämlich die Zusammenarbeit dieser Geheimpolizeien. Das wird heute leider, finde ich, nicht so richtig verfolgt. Die haben natürlich untereinander sehr gut zusammengearbeitet, wenn es darum geht, Regimekritiker zu verfolgen oder unbequeme Leute zu bekämpfen. Und es könnte sehr interessant sein, natürlich die zerstörten Akten der einzelnen Länder miteinander zu kombinieren. Und da habe ich meine Bestätigung auch gefunden, was Magdalena geschrieben hat über diese Zusammenarbeit zwischen Stasi und der Geheimpolizei in Bulgarien.
Ecke unter den Linden- und Friedrichstraße. Ich finde das immer so spannend, in der heutigen Zeit hier zu stehen, weil ich mich noch sehr gut daran erinnern kann, wie hier was ganz anderes stand. Und zwar hier stand ein Hotel und das war das erste Hotel, wo ich als junges Mädchen, wo ich die Grenze überschritten habe, ohne dass meine Mutter das wusste, dass ich in diesem Hotel ein Eis gegessen habe und das so genossen habe, weil dieses Eis war nicht süß, es schmeckte nach einem, naja, bestimmt nicht so wie die westlichen Süßigkeiten geschmeckt haben. Und irgendwann später habe ich gelesen, das war der Treffpunkt von Stasi und anderen Spionen aus der ganzen Welt. Das kann doch kein Zufall gewesen sein, oder?
Mama war überglücklich mit dem Haus, dem Garten. Ihr zweites Leben, ihr deutsches Leben grenzte an ein Wunder.
Rechts abbiegen in die Freibergstraße.
Und zu diesem Haus, oder besser gesagt in diesem Bezirk, wo Dagmara wohnt, da fahren wir jetzt, weil ich weiß, wie die Straße heißt, ich weiß, wo das Haus ungefähr steht. Das einzige Problem ist, das Haus steht dort gar nicht. Aber wir fahren trotzdem dahin. Diese Villa, die wurde gebaut nach einem Muster, was sie als Erinnerung mit aus Sopot mitgenommen hat, als sie aus dieser Villa vertrieben worden sind. Ja, wir sind jetzt hier und diese Villa ähnelt der aus Sopot. Ist fast identisch. Und ja, hier spielt sich alles ab. Alles stimmt, sogar die Farben. Hier wohnt auch Dagmara, hier spielt sich, diese Villa ist auch schon, glaube ich, in Tunnel vorgekommen. Die ist jetzt auch in Magier vorgekommen und in dem zweiten Teil von Magier in der Berliner Trilogie. Alles stimmt.
Dagmara ertappte sich immer wieder dabei, dass sie ihre Mutter darum beneidete, sich zu freuen an dem, was sie war und was sie hatte. Sie hatte eine Arbeit, die sie als ihre Berufung ansah. Sie fühlte sich geachtet, sie wurde geliebt. Und sie gab sich alle Mühe, ihre Tochter, die das alles einmal erben würde, anständig zu erziehen. Hatten sich ihre Lebensentscheidungen etwa nicht als richtig erwiesen? Für Dagmara, die als Teenager ihre Sprache und das Haus ihrer Kindheit zurücklassen musste, sah das anders aus.
Rechts abbiegen auf am großen Wannsee.
Wir gehen jetzt gerade entlang an den Strand, hier am Wahnsinn. Und wir gehen genau zu den Stühlen, wo Kowalski und Czapieski sich über einen schwierigen Fall unterhalten. Und ich glaube, das ist eine der letzten Szenen im Magier. Und wir sind immer noch in der Villa Liebermann. Und gleich werden wir, ich weiß nicht, ob das jetzt die Zeit ist, Lilien auf dem Wasser sehen. Lilien? Ich glaube noch nicht. Aber gut, wenn man in der Villa Liebermann ist, sieht man überall Blumen und denkt hier, blöd, alles zu jeder Jahreszeit.
Nein, nein und nochmals nein. Kowalski ließ sie nicht zu Wort kommen. Ich arbeite allein, verstehen Sie? Allein. Aber sie kann uns wirklich helfen, sagte Czapirski. Ausgerechnet eine Frau, platzte Kowalski heraus. Seine Laune war fatal. Nichts ging voran in diesem Fall. Er hatte das Gefühl, ihm wäre eine kolumbianische Krawatte verpasst worden. Und jetzt saß er in diesem beschissenen Sanatorium, das viel eher ein Irrenhaus war. Und weil er zu viel bekam bei diesen Gruppensitzungen mit den ganzen neurotischen und depressiven Gestalten, verdrückte er sich hierher, in den Garten der Liebermann-Villa, wo er wenigstens seine Ruhe hatte und niemandem erzählen musste, wie er sich heute fühlte. Czapierski ließ ein Steinchen übers Wasser hüpfen. Eine ältere Dame, die den Uferweg entlang wandelte, wies ihn scharf zurecht, drohte ihm mit ihrem Sonnenschirmchen. Mein Herr, das ist hier alles historisch. Auch die Seerosen. Historisch.
Pinkner.
Sie heißt Villa Herz. Und hier in dieser Villa ist eigentlich in meinem Buch keine Villa, sondern ein Restaurant. Ein Restaurant, wo sich viele Politiker seit Jahren treffen.
Seit 2 Jahren war er jetzt Fraktionsvorsitzender im Landtag. Aber das alles schien ihm so lächerlich wenig. Er hatte doch andere Pläne, andere Träume. So viel noch gab es aufzuholen. Er wollte leben, war voller Energie. Und er gewann an Macht und Einfluss. Jetzt war er jemand, den man auf der Straße schon erkannte. Jemand, der Respekt genoss.
Ich glaube, das war 2010 oder so. Ich habe irgendwo gelesen von einem Politiker in Brandenburg, dessen Name sehr dem Schlangenberger ähnelt. Ich fand sehr interessant seine Vergangenheit, wer er war und wie es dazu kam, dass er wirklich große, große Chance hatte, Bürgermeister von einer gewissen Stadt zu werden. Ich dachte, das ist kaum möglich. Wie kann es sein, dass jemand, der sowas getan hat und gesagt hat, ja, das war ich, das habe ich gemacht, ich habe das und das gemacht. Und das waren wirklich Sachen, das war nicht so, dass nicht nur so, dass er über andere Kollegen und Freunde berichtet hat, Protokolle verfasst hat. Er war ein aktiver Stasi-Arbeiter, nicht inaktiver. Und das war der Grund, warum ihn die Menschen gewählt haben. Das haben viele gesagt. Er ist einer von uns. So war das und wir wählen ihn.
Dieses Land braucht charismatische Persönlichkeiten, die ihm den Weg weisen. Dieses Land braucht Christian Schlangenberger.
Die reden wie die Politiker, wie Schlangenberger damals geredet hat, so reden sie heute bei der AfD, ja? Obwohl er erstaunlicherweise, Schlangenberger ist es egal, ob er der Linke angehört oder der AfD. Er verfolgt seine Ziele. Er glaubt an gar nichts. Er will einfach etwas werden. Und mit welcher Partei, das ist nur ein Mittel zum Ziel, zum Zweck. Aber wenn ich heute die sehe, denke ich, wow, lauter Schlangenberger.
Das hat jetzt nichts mit meinem Projekt direkt zu tun, aber ich bin natürlich ein aufmerksamer Beobachter. Und da ich mit mehreren Leuten befreundet bin, die in der DDR verfolgt waren, die in Stasihaft waren, und für diese Leute ist das schon sehr schlimm zu beobachten, dass wirklich Leute, die zu den Trägern des Regimes gehört haben, dass die hier entsprechende Karrieren machen.
Diese Journalistin Dagmara Bosch war ein würdiger Gegner. Aber ein Spiel würde es nicht geben, nur ein Game Over. Unangenehme Widersacher, und seien sie auch nur potenzielle, mussten früh genug ausgeschaltet werden, genauso wie die Dissidentensternchen mit der Operation Magier ausgeschaltet worden waren. Entweder diese Bosch oder wir. Die Tochter musste das Schicksal des Vaters Boschewski teilen, sonst hielt die Zukunft für Christian ein böses Drehbuch bereit.
Und da ist auch zum Beispiel ein Thema die letzten Jahre erst hochgekommen, was vermutlich früher ein Tabuthema gewesen wäre, wie viele Nazi-Leute, wie viele Gestapo-Leute Mitglied der Stasi waren. Oder erst seit wenigen Jahren ist so richtig bekannt, wie viel Prozent Abgeordnete der Volkskammer eine Nazi-Vergangenheit hatten. Das ist fast äquivalent zu den ersten Parlamenten in Westdeutschland. Die Stasi hat Nazi-Akten gehabt, ist ja auch aus anderen Publikationen bekannt, weil sie bestimmte Leute aufgrund ihrer Vergangenheit erpresst hat, ja. Und das sind halt Karrieren und daher ist das wirklich wunderbar, dass Magdalena so eine Figur geschaffen hat, weil so eine Figur ist Realität. Die ist wirklich Realität in unserer deutschen Geschichte.
Die Magdalena Sparres Bücher zeigen uns die deutsche Gesellschaft, die mit ihrer Vergangenheit konfrontiert ist. Es geht um die Stasi-Geschichte, es geht um das geteilte Berlin, es geht auch um Holocaust-Spuren, sowie auch um die Migranten, die DDR aus den sozialistischen Ländern in den 70er und 80er Jahren aufgenommen hat und die da geblieben sind. Also praktisch zeigt sie uns ein polyphones Berlin, ein mehrstimmiges Berlin, kein deutsches Monolith. So für den polnischen Leser ist das ein Tabubruch. Berlin steht für die Hauptstadt von Preußen, ja in Begriff des preußischen Idee. Und hier können wir ganz anderes Berlin auffassen, eben Berlin, das von Vielfalt begründet und fundiert ist. Und eben nicht von einem nationalen deutschen Idee. Die Protagonisten von Magdalena Paris sammeln verschiedene Eindrücke, verschiedene Erfahrungen und flechten das in ihr eigenes Identitätsprojekt.
Also es gibt im Roman etliche Passagen, in denen auch dieser Umschwung in Polen thematisiert wird. Es gibt also eine Talkshow, das ist eine recht breit ausgearbeitete Szene, die auch eine sehr große Dynamik hat, auch mit sehr vielen ironischen Akzenten, wo man auch spürt, dass es hier tatsächlich um eine Auseinandersetzung mit einer bestimmten politischen Dogmatik geht. Und Magdalena Paris hat ja auch etliche Beiträge für Zeitungen geschrieben, die sehr, sehr kritisch gehalten sind.
Es stellte sich dann heraus, dass einige Zeitungen, die sich als echt polnisch verstanden, darüber berichtet hatten, dass heute die Volksdeutschen in Polen herrschen und Verrätern renommierte Preise zuerkennen.
Sie wird halt in Polen immer als eine Deutsche angesehen oder noch schlimmer als eine Volksdeutsche, weil Deutsche zu sein ist kein Schimpfwort in Polen, nein, aber eine Volksdeutsche zu sein, das schon.
Außerdem hieß es, dass Dagmara Boschewska weder Ehemann noch Kinder habe, dass über ihre sexuelle Orientierung nichts bekannt sei und dass sie Tiere hasse, insbesondere Haustiere. Von einem solchen Menschen also, den der Hass antreibe, dürfe man wohl wenig Gutes erwarten. Und zu guter Letzt natürlich Verrat und Lüge allenthalben, denn Dagmara Boschewska hieß in Wirklichkeit Dagmara Bosch und hatte sich von Polen längst schon losgesagt. Quo vadis, Polen?
Ich werde nie vergessen, ich habe ein Interview für Gazeta Wyborcza gegeben und da habe ich irgendwas gesagt, nicht mal ich habe das gesagt, sondern ich wurde von einem Journalisten nach etwas gefragt und seine Frage wurde als Titel für diesen Artikel oder für das Interview verwendet. Und soweit ich mich entsinne, diese Überschrift lautete, die Deutschen kaufen die Bücher gerne und die Polen wollen immer die Bücher umsonst haben. Das habe ich überhaupt nicht gesagt. Ich wurde das gefragt, aber das wurde als Titel verwendet. Was danach im Internet los war, welche Beschimpfung, Briefe, Morddrohungen ich erfahren habe.
In einem Forum hagelte es anonyme Kommentare. Jüdische Hure, linke Lesbe, hat sich ficken lassen mit deutschem Geld. Die schwule Fotze soll in Deutschland bleiben.
Ich wurde auch von rechten Schriftstellern oder Publizisten in Polen attackiert, als ich den Literaturpreis der Europäischen Union bekommen habe, 2016 oder 2015 war das für den Magier. Das hat mich auch übel getroffen. Die erste Frage war, wer ist sie überhaupt, dass sie so einen Preis bekommt? Was ist das überhaupt für eine Frau? So nach dem Motto, woher kommt sie und mit welchem Recht kann sie überhaupt sowas bekommen? Also ich wurde als Frau angegriffen, als Autorin angegriffen und auch als Mensch angegriffen. Einfach nur so.
Einige Berichte erschienen auch in Klatschillustrierten. Dort stand dann weniger von Vaterlandsverrat zu lesen, eigentlich so gut wie gar nichts. Dafür umso mehr vom Hass auf Katzen. Und ein Forum für Katzenliebhaber war gleichfalls schnell bei der Hand. Das Herz tut mir weh, wenn ich von solchen Tierfaschistinnen lese. Ins Gas mit dieser Hitler-Bruhhut, für jeden Pelzmantel. Verpiss dich hinter die Oder, wenn du polnische Katzen nicht abkannst, du Möse.
Was mich auch noch erschüttert hat, vielleicht noch mehr erschüttert hat, war, dass ich auch von jungen polnischen Publizisten aus einer Zeitschrift attackiert worden bin. Und das war auch die Frage, wer ist sie überhaupt, dass sie diesen Preis bekommt? Eine Deutsche bekommt einen Preis für Polen?
Dagmara stieg ins Taxi. Es roch nach Tabak und etwas anderem, vielleicht nach Wunderbaum. Offenbar hatten die Taxis in Polen, gleich wie neu sie waren, seit Jahren denselben Geruch. Der Taxifahrer drehte sich um, sah sie durchdringend an, dann stieg er aus, öffnete die hintere Tür und spuckte herzhaft aus. »Ich habe es gesehen, zusammen mit meiner Frau. Und jetzt sage ich Ihnen was. Das erste ist für den Fernsehsender.« Er machte eine verächtliche Handbewegung in Richtung auf das Gebäude. »Und das zweite«, er spuckte noch einmal aus, »ist für alle volksdeutschen Verräter. Und jetzt raus.«
Ich wurde sogar oft manchmal als Dagmara Paris bezeichnet. Ich habe darüber lange nachgedacht und habe festgestellt, okay, woher kam diese Dagmara? Warum heißt Dagmara Bosch Dagmara Bosch? Warum heißt sie Dagmara Boschewski? Und ich habe wirklich ganz viel getan, um zu zeigen, wie anders sie ist als ich, dass sie einfach nur ein Konstrukt ist. Und zwar, sie ist blond, sie ist groß, sie hat keine Kinder, sie ist alles andere, als ich es bin. Und dann ist sie auch noch Journalistin, genau das geworden, was ich nie werden wollte.
Hallo? Ah, no, już jest właśnie, ale u nas nie ma różnicy czasu, jest 13:30.
Was ist das für eine Frage? Fühlst du auf Deutsch oder fühlst du auf Polnisch? Oder zum Beispiel, wenn ich gefragt werde, ja, wie träumst du? Naja, heute Nacht habe ich auf Deutsch geträumt, weil ich gerade in meinem Traum meinen Sohn beschimpft habe, weil er zu spät nach Hause kam. Aber mit meiner Tochter zu Hause spreche ich immer Polnisch, weil sie mich immer auf Polnisch anspricht und ich dann auch immer darauf achte. Aber mit meinem Sohn reden wir immer Deutsch. Also wenn ich von meiner Tochter träume, träume ich wahrscheinlich von ihr auf Polnisch. Ich kann kaum auf Polnisch über meinen Mann träumen, wenn er ein Deutscher ist und wir nur auf Deutsch kommunizieren. Ich möchte nicht nur als Polin angesehen werden und ich möchte auch nicht nur als Deutsche angesehen werden, denn ich schreibe über Europa. Ich schreibe europäische Geschichten. Ja, und ich möchte nicht eingegrenzt werden. Das möchte ich nicht. Nicht faszinierend. Ich meine, wenn ich diese Polizeiwagen sehe, diese Feuerwehr und so weiter, guck mal, alles abgesperrt, da kommst du nicht durch. Was ist los? Frage ich mich gleich. Was ist los? Der zweite Teil von Magier ist los. Berliner Dom brennt. Also natürlich nur in meinem Buch.
Deutsch-Polnisch-Europäisch. Die Identitäten der Magdalena Paris. Sie hörten ein Feature von Małgorzata Żerwe. Es sprachen Jenny Schilly, Toniu Arango und Felix von Manteuffel. Ton Christian Bader. Regie Małgorzata Żerwe und David Zein-Majrowicz. Redaktion Ulrike Bajor. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2019.